Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Musik in unseren Ohren. Die Besten sind zurück, die Champions League ist zurück. Herzlich willkommen bei Tiki-Taka, nicht nur die Champions League zurück, auch Alex und ich sind wieder da. Moin Alex.
Servus.
Servus, hast du die letzten ruhigen Tage gut überstanden?
Gut überstanden, ja. Ruhig weiß ich nicht, ich habe nämlich viel Last of Us gespielt und so ruhig ist das Spiel ja nicht, wie du weißt. Da geht's ab, angespannt. Ja, geht's dazu
Sache? Ist mir zu gruselig,
schaffe ich nicht. Ai. Dementsprechend, ja, kleiner Break. Auch ja. Die Spieler hatten gut eine Woche Pause, ne? Eine Woche Urlaub bei Barca, Real und Co. Wir hatten zwar keinen Urlaub, aber haben es etwas entspannter angehen lassen. Ja. Aber jetzt geht's wieder ab.
Jetzt geht's wieder ab. Bei Real Madrid waren auch 8 Tage Kurzurlaub angesagt. Da war viel los auf Ibiza und Co. Überall, wo ein bisschen blau war, haben die Spieler sich ein Schiffchen gechartert. Und jetzt, 7. und 8. August, ist die Königsklasse zurück mit den eben noch 4 offenen Rückspielen im Champions League Achtelfinale. Darunter natürlich auch Real Madrid und Barcelona. Darüber wollen wir heute reden, über diese 4 Achtelfinalpartien. Noch auch ein bisschen Europa League gucken. Natürlich ist auch in Spanien generell rund um La Liga noch einiges passiert. Das werden wir alles noch reinquatschen. Es gab viele User-Fragen von euch. Da schon mal vielen Dank. Darauf wollen wir noch eingehen. Und auch noch mal die kleine Info für euch, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir hatten schon unsere ganz große Rückschau auf die La Liga-Saison, wo wir auch in neun Kategorien unsere Tiki-Taka-Awards vergeben haben. Also vom Flop der Saison über den Spieler der Saison bis zur Elf der Saison. Das könnt ihr euch alles in unserer letzten Folge anhören. Das war Folge 46. Jetzt sind wir schon bei Folge 47 und da ein bisschen mehr Fokus auf den europäischen Wettbewerb. Aber wir können vielleicht erst nochmal anfangen mit ein paar News aus La Liga, denn zum Beispiel steht jetzt beim FC Valencia der Trainer fest, nachdem er Celades schon vor einiger Zeit entlassen wurde, dann kam der Interimstrainer Forro zum, ich glaube, 7. Mal oder so und jetzt ist es Javi Gracia. Alex, du als Premier League Experte war ja zuletzt bei Watford im Einsatz, was sagst du zu ihm?
Ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte tatsächlich und hoffte auch ein bisschen, dass Ernesto Valverde bei Valencia aufschlägt. Das hätte mir persönlich ganz gut gefallen. Ein bisschen hier Rivalität anheizen zwischen Valencia und Barca. Zwischendurch wurden, glaube ich, bis zu 10 verschiedene Namen genannt. Man blickte da überhaupt nicht mehr durch. Also fast im Tageswechsel gab es dann einen anderen Trainer, der mit Valencia in Verbindung gebracht wurde. Am Ende wurde es eben Javi Gracia. Ein interessanter Trainer, wobei er beim Chaos-Club Watford, die am Ende ja abgestiegen sind und auch völlig zu Recht abgestiegen sind, unter der Saison entlassen wurde. Davor hat er eigentlich einen guten Job bei Valencia gemacht. Auch in La Liga war er, glaube ich, bei Malaga, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Also ein interessanter Mann. Nur die Frage ist natürlich, wie sehr kann ein Trainer, egal wie er heißt, bei Valencia in Ruhe arbeiten, ne? Also da ist es eher...
Ja, vom Chaos-Club zum Chaos-Club.
Genau, so ein bisschen. Ja, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Dementsprechend, ich glaube, er ist ein interessanter Mann, aber die Frage ist, kann er seine Ideen umsetzen? Hat er den Kader zur Verfügung, den er möchte? Denn man weiß ja oft, dass Peter Lim da teilweise auch Spieler verkauft, die ein Trainer behalten möchte, weil er einfach sagt, ja, nee, wir wollen jetzt lieber das Geld einnehmen. Also ein Trainer hat es nicht leicht in Valencia. Das wird eine spannende Sache, glaube ich, mit Gracia.
Und nach einer Saison, wo ja Valencia sowohl in der Champions League vertreten war, als auch noch Millionen durch den Pokalsieg hatte, jetzt nächste Saison eben kein Pokalsieg, Millionen, keine Champions League, da wird bestimmt ein bisschen was passieren im Kader. Mhm. Der Fledermäuse wurde ja auch schon viel berichtet, wir gucken mal eher auf Meldungen, die wirklich heiß sind, wo auch eher was dran sein könnte, wie eben Ferran Torres, dass da der Überflieger wohl zu Man City gehen könnte, um dort dann eben Leroy Sané zu ersetzen. Mhm. Da nochmal schauen, das ist wohl kurz vor Abschluss, aber eben noch nicht wasserfest. Sonst La Liga gab ein paar kleinere Transfers, sage ich mal. Luis Milla ist jetzt beim FC Granada, da hat er ja schon Soldado verlängert. Udi Levante hat ja groß zugelegt, sage ich mal. Dort gab es jetzt mittlerweile schon 4 Transfers. Francisco Son Hidalgo kenne ich nicht. Michael Malzer war mir jetzt auch nichts bekannt. Aber dann 2 ehemalige Jugendspieler von Real Madrid, Jorge de Frutos und Dani Gomez kommen. De Frutos war eigentlich nur ein Jahr wirklich in Reals Nachwuchs. Aber Dani Gomez hat mir ziemlich gut gefallen in der Jugend, damals noch in der 19, ziemlicher Knipser. Auf den kann man sich freuen, war jetzt bei Teneriffa gewesen in dieser Saison. Da könnte Levante auch angreifen, aber auch die werden bestimmt noch einige verkaufen. Da ist ja auch noch Borja Mayoral beispielsweise. Der wird möglicherweise zu Lazio Rom abgegeben. Was ist dir noch so aufgefallen in La Liga?
Ja, weil wir Valencia angesprochen haben, die sollen an Yandrel Herrera von Granada interessiert sein. Neue Addition quasi fürs Mittelfeld. Da könnte bei Valencia könnte wirklich viel passieren, auch durch den neuen Trainer. Man muss mal abwarten, welche Vorstellung der hat, ob Kondogbia behalten wird, ob Parejo den angeblich Lim verkaufen möchte, weil er so einen Umbruch in der Mannschaft möchte, ob der Kapitän vom Bord geht, ob sich was in der Innenverteidigung tut. Also ich glaube, bei Valencia könnte wirklich ein spannender Sommer bevorstehen und sich noch einiges tun. Also da können wir ein Auge drauf werfen.
Vor allem auch jetzt könnte es so richtig erst losgehen, denn ab heute, dem 4. August, hat das Transferfenster in Spanien geöffnet. Natürlich können Vereine theoretisch immer Spieler unter Vertrag nehmen, aber jetzt eben ist die Meldefrist oder der Meldebeginn, sage ich mal, um Spieler für den neuen Wettbewerb, die neue Saison, eintragen zu dürfen. Das Transferfenster ist geöffnet bis zum 5. Oktober. Was bei Barca und Real passiert, das schauen wir uns dann natürlich später nochmal genauer an. Da ist auch eine wichtige Info, finde ich, sollten jetzt schon mal Spieler kommen, auch zu den Champions League Teilnehmern oder den Europa League Teilnehmern, da sind die neuen Spieler noch nicht teilnahmeberechtigt oder noch nicht berechtigt, da jetzt schon mitzuwirken, sondern ist dann wirklich erst für die neue Saison. Bei Eber ist mir noch aufgefallen, da hat der Trainer Mendy Libar nochmal um ein Jahr verlängert, da geht er jetzt in sein 6. Jahr beim kleinen Eber, die ja eh erst seit 7 Jahren, glaube ich, in La Liga dabei sind. Also da auch eine eigentlich schöne Info. Wir hatten ja nicht unbedingt mitgerechnet, dass sich Eber, weil kleiner und älterer Kader, nach dem Restart noch in La Liga halten können. Aber sie halten sich doch irgendwie.
Ja, weiterhin wacker und tapfer. Apropos Transfers, eine kleine Sache von Barca gibt es noch. Da gibt es ja die Gerüchte, die unsere deutschen Zuhörer werden das sicherlich mitbekommen haben, aber man muss es ja kurz ansprechen, dass Borussia Mönchengladbach an Pedri interessiert ist, dem 17-jährigen Shootingstar, kann man fast schon sagen, den Barca jetzt erst im Sommer von Las Palmas geholt hat, aber der hat eben dermaßen auf sich aufmerksam gemacht in der zweiten Liga, dass eben sogar Bayern und Borussia Mönchengladbach auf ihn aufmerksam wurden und ihn ausleihen wollen. Das berichten mehrere deutsche Medien, unter anderem Sky Sports, ich glaube der Kicker hatte das auch, und Max Eberl selbst hat gesagt, ja, wir sind an ihm interessiert, Gespräche mit Barca laufen. Finde ich richtig, richtig interessant, denn nochmal, der Junge ist 17, ob er jetzt wirklich bei Barca dermaßen viel spielen wird, puh, schwer zu prognostizieren, und so ein Sprung von Las Palmas zu Barca könnte halt auch kaum größer sein. Dementsprechend fände ich es wirklich spannend, wenn er so einen kleinen Zwischenschritt macht. Und ich persönlich bin einer Laie zu Gladbach. 2 Jahre sind im Gespräch, nicht abgeneigt, um ehrlich zu sein. Also ich bin ja großer Fan von so Laien. Warum? Weil dein Real Madrid ein bisschen ein Vorbild ist für mich. Immer wieder hat Real das gezeigt, dass Laien funktionieren können, wenn du einen richtigen Verein findest. Ne? Siehe Carvajal, siehe, weiß ich gar nicht, wer noch alles.
Hakimi, Asensio, Vasquez.
Genau.
Viele.
Dementsprechend, ja, fände ich das interessant, weil ich glaube, Gladbach ist ein spannender Club, spielt Champions League, hat einen tollen Trainer, spielt einen aktiven Fußball. Also ich glaube, das könnte wirklich spannend sein. Und auch Petri ist dem nicht abgeneigt. Also da können wir noch ein Auge auch drauf werfen, was da passiert. Spannender Junge, der Petri.
Kommt ja auch immer viel zusammen bei so Laien. Jetzt bei Todibo, das hat jetzt vielleicht nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Miranda ähnlich. Das ist immer so eine Sache. Also jetzt Ceballos bei Arsenal, das geht jetzt wieder ein bisschen bergauf, aber gibt andere wie Odriozola, da klappt es eben nicht. Also immer schwierig, aber wenn eben ein Verein so viele Leihgaben hat, bei Real Madrid sind es ja 10 bis 11, dann gibt es da auch immer mal ein paar richtig gute Entwicklungen, aber eben auch ein paar, wo sich's nicht lohnt. Was war noch erwähnen müssen in dieser Folge, ist eine Sache von Espanyol Barcelona. Ihr wisst ja, der Tabellenletzte deutlich abgestiegen mit eben nur katastrophalen 25 Punkten aus 38 Spieltagen. Und da war es jetzt am Montagabend soweit, Hab mir erst einen Kumpel aus Spanien geschrieben, was ich gar nicht glauben konnte, aber dann auf Twitter wirklich die Bestätigung oder die offizielle Mitteilung von Espanyol gesehen, die fordern tatsächlich, dass es keine Absteiger gibt. Also nicht nur auf sich bezogen, generell auf die erste und die zweite Liga, dass die Ligen so bleiben. Zwei Wochen nach dem letzten Spieltag in La Liga fällt denen das ein. Sie führen da Gründe auf, wie, ja, sie hatten es so schwierig, weil im Stadion keine Fans waren, der Kalender war blöd, weil sie fast nur gegen direkte Konkurrenten gespielt haben. Sie hatten wie Valencia ein paar eigene infizierte Spieler. Uff, das ist schon, ich finde das extrem dreist und peinlich, fast schon jetzt, wie gesagt, zwei Wochen nach dem letzten Spieltag damit auf einmal anzukommen, auch weil es jetzt eben noch um vorhin Labrada ist, ein bisschen Thema und Theater gab, da kommen wir später noch drauf. Aber da Espanyol, ich habe sie ja bisher als eigentlich sympathischen, weil auch Fanfreundschaft bestehenden Club angesehen, aber damit haben sie sich eigentlich einen Bärendienst erwiesen, dass sie da jetzt fordern, so spät, dass es keine Absteiger mehr gibt.
Ja, greifen halt nach jedem Strohhalm, ne, in ihrer Verzweiflung. Mhm. Aber ja, wie du schon sagst, da kann man nur mit dem Kopf schütteln ein bisschen. Klar, man versteht es aus der Hinsicht, dass sie natürlich irgendwie in der Liga bleiben wollen, aber das ist schon ein bisschen peinlich, ja. Das
stimmt. Die 0,1%ige Chance vielleicht doch noch nutzen wollen, aber ja, da wird sich einerseits nichts tun, das ist zu 99,9% sicher, dass es eben wie geplant mit Absteigern und Aufsteigern weitergeht. Ja,
es gibt auch keine Grundlage für den Einspruch, wenn man so möchte, ne? Anders als in der zweiten Liga zum Beispiel, da geht es ja richtig ab, aber also da haben ja Vereine berechtigte Hinweise darauf, dass sie sagen, hier, das ging nicht mit rechten Dingen zu und wir legen Einspruch gegen Wertung etc. Aber warum Espanyol das macht, ist mir ein
unerklärlich. Zumal sie auch wirklich die Mittel hatten, wenn sich da Leganés beschwert wegen dem Braithwaite-Transfer und, okay, aber Espanyol war schon letzter vor der Corona-Pause und auch danach waren sie letzter. Also sie haben es sportlich nicht ansatzweise hinbekommen und haben es einfach 0,0 verdient, nächstes Jahr erstklassig zu sein. Die sollten da den Schneid haben, wie es eigentlich ihr chinesischer Besitzer auch gesagt hat, ja, wir haben es verdient, runterzugehen. Das war mein Fehler, dass sie da dann sich doch noch irgendwie erhobenen Hauptes verabschieden, aber so wird das ja fast immer peinlicher. Peinlicher vielleicht doch wird das, was noch in der zweiten Liga passiert. Da warten wir jetzt auch so nebenbei noch ein bisschen, haben so Augen auf Twitter, ob da noch was Offizielles kommt. Denn es hieß, die noch offene Partie zwischen Deportivo La Coruña und Fuenlabrada, dass die jetzt doch nachgeholt werden soll. Ihr erinnert euch, es gab da 26 Corona-Fälle bei Fuenlabrada, das ist ein Vorort von Madrid. Die sind da eben nach Galicien gereist und dann fiel auf, oh, da sind aber ein paar Infizierte bei euch, jetzt müsst ihr erstmal hier zwei Wochen ins Hotel in Quarantäne, also waren die da jetzt lange eingesperrt. Es hieß anfangs, das Spiel wird nicht wiederholt und Elche würde der vierte Playoff-Teilnehmer sein, aber Fuenlabrada braucht eben noch einen Punkt und jetzt hat sich das so lange hingezogen. Es gab noch ein paar andere einzelne Corona-Fälle, bei Saragossa gibt es einen, bei Almeria gibt es einen, dass jetzt das Spiel doch noch nachgeholt werden soll. Termin geplant war jetzt der Mittwochabend, aber weil eben, jetzt korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, Deportivo, da waren einige Spieler jetzt schon im Urlaub, die sind eh sicher abgestiegen, für die geht es auch um nichts mehr. Ich glaube, denen ist das fast auch egal, ob sie nochmal spielen müssen. Da waren jetzt schon einige verreist, sprich, die konnten nicht zu den pünktlichen Corona-Tests erscheinen oder den obligatorischen. Deswegen wird jetzt wohl doch erst am Freitag statt am Mittwoch gespielt und es ist ein Hin und Her und irgendwie weiß man immer noch nicht, wann es wirklich und mit wem es weitergehen soll. Chaotisch.
Man denkt ja immer, ich fange mal so an, La Liga sei eine chaotische Liga. Die Segunda toppt alles. Es ist unglaublich, was da los war in den letzten Tagen, Wochen. Und es ist auch so, dass fast jeden Tag eine neue Meldung erscheint. Es war ja auch, viele Vereine haben auch Einspruch eingelegt gegen die Wertung der Liga quasi, weil ja offiziell beendet wurde, ist ja ohne dieses eine ausstehende Spiel, sprich zwei Mannschaften hatten weniger Spiele. Darauf haben viele Vereine offiziell den Antrag beim Verband gestellt, dass eben es keinen Abstieg geben soll in dieser Saison, sprich, dass dann mit, ich glaube, 24 Mannschaften weitergespielt wird. Also jeden Tag gibt es da wirklich andere Wasserstandsmeldungen, andere Updates, Beschwerden etc. etc. Jetzt, wie du sagst, jetzt soll das Spiel gespielt werden, weil sie natürlich wissen, die Saison muss beendet werden, sodass alle Mannschaften die gleichen Spiele haben. Fuenlabrada zum Beispiel wurde ja um die Promotion gebracht, also um die Relegationsteilnahme ohne ihr Spiel. Wenn die das gewinnen, würden sie ja in der Aufstiegsrelegation teilnehmen, also für Fuenlabrada ein super, super wichtiges Spiel. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bin gespannt, ob das Spiel stattfindet und auch, ja, ob es dann nochmal einen Einspruch gibt von Depor etc. Ja. Also chaotischer könnte es wirklich nicht sein.
Eigentlich geht es auch wirklich nur noch um Fuenlabrada was und sie können auch nur noch Elche aus den Playoffs verdrängen, wenn sie einen Punkt holen, eben gegen das schon abgestiegene Deportivo. La Liga hat jetzt auch schon die offiziellen Playoff-Termine verraten. Das soll dann eben am 13. und 16. August sollen die ersten Partien sein, sprich da spielen schon mal zweimal zwei Teams gegeneinander und daraus die jeweils beiden Sieger kommen dann noch in einem Finale, treffen sie aufeinander. Das wäre dann der 20. und der 23. August. 23. August ist ja auch das Champions-League-Finale. Da würden dann eben die beiden Playoff-Sieger, sage ich mal, nochmal gegeneinander spielen, um den letzten Aufstiegsplatz in La Liga, ja, sich das Ticket zu sichern, weil Cadiz ist ja schon durch, genauso wie Huesca bleibt noch ein Platz offen und von diesen vier Teams aus der Segunda kann sich da noch ja, einer das verbleibende Ticket sichern. Mal gucken, ob es Elche bleibt oder doch jetzt noch irgendwie Fuenlabrada dazwischen grätschen kann, aber wirklich, wir gucken hier nebenbei, Auge auf Twitter, ob da noch was Offizielles reintröpselt, aber es scheint wirklich, dass das angesetzte Spiel für Mittwochabend verschoben wird, womöglich auf Freitag. Dann kam noch etwas Offizielles, das mal nicht von einem Verein, sondern von einer spanischen Legende. Mhm. San Ica hat es, ich streiche das endlich, was ich sagen wollte, hat es eingesehen. Er hat ja im März 2019 einen Herzinfarkt im Training beim FC Porto erlitten und konnte seitdem kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Und ja, jetzt über anderthalb Jahre später dann wirklich die offizielle Mitteilung von ihm, dass er seine Karriere beendet, hatte eh noch Vertrag, aber hat eben immer noch geguckt, geschielt drauf, ob ihm die Ärzte vielleicht doch noch das Okay geben, dass er vielleicht doch noch mal mitwirken kann. Er war jetzt bei Portos Meisterfeier noch mit dabei, aber es bleibt dabei Casillas nicht mehr auf dem Platz und wird jetzt mit über 1000 Spielen für Spanien, Real Madrid und Porto und ich glaube 24 Titeln insgesamt, ja, seine durchaus große Karriere beenden.
Ja, was soll ich dazu sagen, außer Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere, die hinten raus ein bisschen, ja, fast schon tragisch endete. Mhm. Oder nicht nur fast, sondern ja, natürlich tragisch, wenn man so einen Vorfall hat. Ja, im Endeffekt spielt er ja seit einem Jahr schon nicht mehr, deswegen erstaunt es ein bisschen, dass jetzt das Karriereende quasi offiziell gemacht wurde, denn er hat sich ja zwischenzeitlich sogar schon um den Posten als spanischer Verbandspräsident beworben, wollte da ins Rennen gehen. Ich glaube, da hat er den Hut erst in den Ring geschmissen, um ihn dann doch wieder aufzuheben, einen Rückzieher gemacht. Also de facto ist er ja schon retired seit einiger Zeit, nur jetzt ist, warum auch immer, macht das jetzt erst offiziell ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz, alles Gute, San Ike. Und ich bin mir sicher, dass wir ihn in diversen Rollen im spanischen Fußball sehen werden, ob jetzt als Verbandspräsident oder nicht. Ich glaube, auch bei irgendeinem anderen Posten wollte er einsteigen. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was das war.
Boah. Ja, es heißt sogar, dass er auch bei Real Madrid erstmal eine kleine in die Leere gehen kann, dass er vielleicht so ein bisschen Perez-Berater wird.
Das dann war das
ich
jetzt das, ne?
Nicht ganz so sinnvoll, weil ich sehe da einfach noch keine wirklichen konkreten Funktionen, Aufgaben für ihn. Er soll jetzt nicht nur als Maskottchen da sein und irgendwie Besucher begrüßen oder irgendwie Anrufe annehmen und an Florentino weiterleiten, aber es wird sich schon genug finden für ihn. Ich fand es schön, dass auch Real Madrid direkt eine Mitteilung da veröffentlicht hat und eben geschrieben hat, er ist der größte Torhüter in Real Madrids Geschichte, auch in der Geschichte des spanischen Fußballs. Wann war es, 2015, nicht ganz im Grünen auseinandergegangen. Es gab da keinen wirklichen Abschied, weil auch Casillas das anfangs wollte, keinen Abschied. Dann aufgrund des öffentlichen Drucks hat man doch noch schnell alle Pokale zusammengesammelt, auf den Platz gestellt und mit ein paar Journalisten konnte er sich da nochmal verabschieden, aber so halt nicht ganz, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber da ist ja Real Madrid ein spezieller Verein. Da hat ja auch Raúl erst spät ein Abschiedsspiel bekommen.
Ich erinnere mich übrigens bei der Abschied seine PK, ne? Wo ja niemand, kein Real Madrid-Offizieller dabei war, nur San Iker saß da ganz allein auf dem Podium und hat geweint, ne? Ziemlich krasses Bild. Ich habe nämlich die PK, die Abschieds-PK damals für den Kicker gecovert. Deswegen hat sich das ein bisschen eingebrannt, weil war nicht so die schöne Art, ne, von Real Madrid, ihn da so alleine auf dem Podium zu lassen und ihn durch die Hintertür quasi zu verabschieden.
Wie gesagt, das war schon von ihm anfangs so beabsichtigt, keine große Sache, eigentlich gar nichts und dann aufgrund des bisschen öffentlichen Drucks hat man noch schnell was zusammengeschustert, aber ja, dass dann kein Perez neben ihm saß oder nicht mal Butragueño, ist ein unglückliches Bild und zeigt auch mal wieder, dass Real Madrid da nicht so ganz immer glücklich mit Legenden umgeht.
Nee, da gibt es einen anderen Verein, bei dem das ähnlich ist, dem ich recht nahe stehe. Die können Abschiede auch nicht so gut. Vielleicht ist das ein spanisches Ding, keine Ahnung.
Vielleicht ist das so ein Ding, ja. Nicht so viel Platz für Romantik. Alright, jetzt haben wir hier einiges an News schon durch, so Updates aus La Liga. Fällt dir noch was ein, bevor wir richtig auf die Champions League gucken?
Nee, ich würde sagen, legen wir los, denn du hast die Hymne eingespielt. Wir sind heiß, oder? Auf das eine Spiel. Ja, wenn wir Pech haben, wird es für unsere Clubs nur ein Spiel geben, ne? Aber einmal die Hymne hören and that's it.
Das könnte sein. Real Madrid ist am 7. August im Einsatz, Barcelona dann am 8. August und vielleicht haben wir dann vom 12. bis zum 23. August, wenn dieses Blitzturnier in Lissabon stattfindet, wirklich wenig zu tun, können Füße hochlegen und Champions League gucken. Wäre für mich jetzt okay, denn Fokus war ja auf dem Ligatitel, hat ja Zidane auch schon früh gesagt, vor über einem Jahr, dass wirklich Priorität La Liga hat. Barca hat da natürlich ein bisschen mehr Druck.
Ja, ein bisschen.
Da gab es jetzt noch keine Silberware.
Nee, die haben ziemlich Druck, würde ich sagen. Also ich glaube, das Finalturnier in Lissabon verpassen, wäre der Super-GAU normalerweise natürlich für beide Vereine, aber wie du schon sagst, dadurch, dass Real den Titel gewonnen hat, ist jetzt alles andere nur noch Dreingabe, ne? Die Pflicht wurde gemacht, die Champions League wäre jetzt tatsächlich die Kür, weil sie endlich ihren Ligatitel mal wieder gewonnen haben nach 3 Jahren oder 4 waren es, ne? Dementsprechend hat Real Madrid da nicht so viel Druck. Auch natürlich, weil sie bei Man City spielen, wo man ja eher mit einem Ausscheiden leben kann oder rechnen kann. Mhm. Wohingegen gegen Napoli ausscheiden, die 7. in Italien sind, das wäre nochmal für Barca ziemlich der Super-GAU. Also das Turnier in Lissabon erreichen ist absolut Pflicht für Barca. Alles andere wäre eine krasse Enttäuschung, ja.
Genau. Und bevor wir detailliert draufschauen, machen wir noch eine kurze Werbepause. Vielleicht kommt sie dieses Mal. Ich glaube, in unserer La Liga-Rückschau gab es dann gar keine Werbepausen. Aber lasst euch überraschen, ob was kommt. Bis gleich.
Mein Sportpodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal.
Willkommen bei Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages.
Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und Andreas Wurm, die Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden.
Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen.
Stand jetzt, wir freuen uns auf euch.
Mein Sportpodcast.de, überall wo es Podcasts gibt.
Der Druck ist beim FC Barcelona. 1:1 ging das Hinspiel in Neapel aus. Wir erinnern uns an ein schickes Tor von Dries Mertens, so vom Strafraumrand schön ins lange Eck, in den langen Winkel. Dann aber auch genauso schick die Kombination von Barcelona beim 1:1 Ausgleich. Ich glaube, Busquets hat Semedo geschickt und dann war Griezmann in der Mitte, der ihn da über die Linie gebracht hat. Also glaube, wie hat man das gesagt, Neapel war schon stärker im Hinspiel. Hatte auch noch ein paar mehr Chancen. Manolas war auch wieder dabei, aber geht dann doch 1:1 in Ordnung, oder?
Ja, ich glaube, der Auftritt von Barca war nicht so prickelnd, sodass du dann natürlich ein 1:1 mitnimmst. Wichtig ist natürlich dein Auswärtstor, ganz klar. Das hat Barca geschafft und jetzt heißt es 0-0 oder irgendwie ein Heimsieg und immerhin ist man in Lissabon. Das ist das Ziel und normalerweise. Ich will nicht sagen.
Ich lock dir schon noch einen Tipp raus, aber vorab erstmal die Frage, es wird doch jetzt 100% sicher im Camp Nou gespielt, das schon, ne?
Das schon, also ich glaube, Napoli hat das nochmal angefechtet so ein bisschen, die wollten das natürlich vermeiden, da spielen zu müssen, weil es ja doch nochmal ein kleiner Nachteil ist, sage ich mal, auch wenn keine Fans zu Gast sind, aber im Stadion sind, aber trotzdem, ist natürlich trotzdem ein bisschen furchteinflößend. Die letzte Meldung war, dass die UEFA sich da an die Gesundheitsbehörde in Katalonien bzw. in Barcelona gewendet hat, ob es sicher wäre. Aber da gab es keine gegenteiligen Meldungen und dementsprechend muss das Spiel im Camp Nou stattfinden. Alles andere wäre jetzt sehr überraschend.
Das hatte auch der Isidro auf Twitter gefragt, wie da deine Meinung dazu ist, dass Napoli das so versucht hat, aber ist dann ja auch fast schon
so ein bisschen Espanol-like, wenn man so möchte, ne?
Ja, nicht ganz so dreckig, dreist, peinlich, aber das kann man noch eher versuchen, als jetzt das, was Espanyol abgezogen hat.
Ich finde es aber, ich finde es grundsätzlich, um auf das Thema zu sprechen zu kommen, gut, dass die UEFA das so gemacht hat, dass sobald es ein Hinspiel gab, die Rückspiele sowohl in der Champions League als auch natürlich in der Euroleague dann eben schon im Stadion der Heimmannschaft durchgeführt werden. Ne? Also bei City, Frankfurt muss in Basel ran, etc. etc. Das finde ich schon gut. Gebietet einfach die Fairness. Klar, du hast die Fans nicht, aber immerhin hast du trotzdem dein Heimspiel und spielst nicht irgendwo in der Pampa in, keine Ahnung, Gelsenkirchen oder in Düsseldorf oder in sonst wo. Ne? Also das finde ich schon richtig, dass man da offiziell ein Heimspiel hat und das eben dann erst ab Viertelfinale dieses Lissabon-Turnier losgeht. Also das ist schon gut gelöst.
Ja. Muss ja trotzdem alles unter den Gesundheitsauflagen passen und kein Risiko darstellen. Denn bei Real Madrid, um da schon mal vorauszuschauen, war ja die Sache, England hat Spanien als Risikoland eingestuft. Sprich, wenn Einreisende aus Spanien nach England kommen, müssen die erstmal sich eigentlich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Aber für Profisportler gibt es da eben die Ausnahmeregel. Nee, die dürfen irgendwie in ihrer Blase, so hat es der englische Botschafter genannt, dürfen sich in England aufhalten, aber auch nicht wirklich, sie haben keine Bewegungsfreiheit, also sie werden kontrolliert und werden dann nur vom Hotel zum Stadion transportiert und dann dürfen sie sich wieder verpissen, sage ich mal. Da bin ich auch gespannt, wie viele spanische Journalisten und generell Vereinsmitarbeiter, da kenne ich ein paar, wie viele da mitreisen oder ob England wirklich nur sagt, hey, nur die 25 Spieler, 10 Trainer, noch 10 Betreuer und das war's dann auch. Mal schauen, was das wird. Anderes Thema. Spannend fand ich auch vor ein paar Tagen, da haben, ich glaube Sonntag war es, die Mundo Deportivo und die Sport, also beide Gazetten aus Barcelona, nee, Montag war es sogar, die wollen die Startelf erfahren haben von Barcelona gegen Neapel. Ja. Blöd nur, dass es unterschiedliche Startformationen waren, aber wer weiß, vielleicht, meine Prognose war da mal, ich glaube, keine wird es treffen, weil ich glaube, die Sport hat eine Dreierkette hingebracht und so offensiv muss es Barca ja theoretisch gar nicht angehen. Und bei der Mundo Deportivo, wer hat da nicht gespielt? Genau, da hat Ricky Puig nicht gespielt. Dem traue ich schon eher noch was zu, nachdem er ja zuletzt eher überzeugt hat, auch unter Setien, dass der vielleicht startet. Aber red du ruhig mal.
Ja, grundsätzlich würde ich widersprechen, dass ein 3-5-2 unbedingt offensiv ist. Es gibt ja eher, also du hast ja einen Verteidiger mehr, dadurch, dass Barca immer mit Viererkette spielt und die beiden Außenverteidiger ja de facto Mittelfeldspieler sind, bei Real Madrid ja genauso, ne? Die kleben ja immer auf dem Flügel und gehen damit vorne, bleibst du fast immer nur mit zwei Innenverteidigern hinten und Busquets hilft dann so ein bisschen aus als Bindeglied. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass bei der Dreierkette eher der Fokus ein bisschen auf Sicherheit ist, auf Kompaktheit auch, weil du ja 5 Mittelfeldspieler hast, statt nur 3. Dementsprechend, ja, wobei
aber Semedo in der Mitte dann so als
Innenverteidiger. Wobei Messi Mittelfeldspieler sei auch nochmal dahingestellt, der steht ja nur vorne rum und macht, was er will. Also wirklich gegenpressen und so tut er ja nicht ganz so viel. Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, 3-5-2 zu spielen. Weil, wie gesagt, es gibt hier mehr Kontrolle im Mittelfeld. Du hast mehr Ballkontrolle, da ist ja Setien ganz, ganz drauf erpicht. Und in dem Spiel wäre das, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise. Ich bin mir sicher, dass Napoli zum Beispiel sehr, sehr defensiv stehen wird und dann wirklich seine 3-4 Nadelstiche machen will, weil Gattuso da bekannt dafür ist, dass er eher ein bisschen die Mauerkelle auspackt. Dementsprechend, ja, finde ich die Idee nicht schlecht, aber ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Also es hängt natürlich davon ab, wie fit ist Griezmann beispielsweise. Denn davon hängt es ja dann ab, ob sie auf den Zweiersturm umstellen. Ne? Dann wäre ja Messi wieder auf der 10 quasi hinter Suarez und Griezmann. Das hat ja ganz gut geklappt, dieses System beispielsweise in Villarreal. Da haben ja die 3 gut gewirbelt. Deswegen fände ich das schon interessant. Aber Griezmann ist jetzt, weiß ich gar nicht, ein paar Tage im Training wieder. Da hängt es natürlich davon ab, wie spielfit ist er. Ne? Oder soll er direkt von Anfang an ran oder bringt man ihn vielleicht erst eine halbe Stunde am Ende? Und dann könnte ich mir eher vorstellen, dass zum Beispiel Messi vorne beginnt oder du stellst auf 4-3-3 um mit Ansu Fati links, ganz normal. Also da, ich glaube, ein bisschen Kaffeesatzleserei von den beiden Zeitungen auch.
Klar.
Die spekulieren halt. Ne?
So viel gab es dann auch gar nicht zu berichten in den letzten Tagen. Wobei, eigentlich würde mir fast schon jeden Tag eine Wasserstandsmeldung zu Dembélé reichen. Wie steht's denn um den? Wird der noch fit oder?
Nö. Er ist endlich wieder im Training seit mittlerweile gut einer Woche.
Also auch im Mannschaftstraining?
Im Teiltraining. Also er macht sehr viel individuelle Laufeinheiten. Da gibt's schöne Videos, wie er da sprintet, wie er den Ball gegen irgendeinen Ding schießt, wo er so doppelt, ja, wo er so Doppelpässe spielt, macht verschiedene kurze Sprints. Dementsprechend, das sieht schon mal gut aus. Gegen Napoli ist er natürlich auf keinen Fall einsatzfähig und man muss aber abwarten, sollte Barca nach Lissabon reisen dürfen fürs Turnier, könnte es tatsächlich sein, dass sie ihn mitnehmen, um einfach ja da eine Waffe zu haben. Also es muss ja auch nicht mal dann im Viertelfinale sein, könnte ja wirklich erst fürs Halbfinale sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest dahin mitreist, denn auch da begibt sich die Mannschaft ja eine Bubble, sprich, wenn du nicht mitnimmst, der wird dann nicht mehr mitreisen können. Dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ihn zumindest ja mit in den Kader nehmen. Ob sie ihn dann einsetzen, muss ja trotzdem nicht sein. Aber so einfach so
Da mangelt es dann ja auch schon an Alternativen. Also ein Braithwaite darf man nicht mehr einsetzen. Umtiti noch verletzt und Arthur hat keinen Bock, kannst du auch gleich noch was sagen. Da ist ja dann fast schon logisch, dass man einfach nochmal Dembélé mit aufstockt, den Kader.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also der Kader ist dünn, Braithwaite darf eben nicht, weil er ja nur für die Liga gemeldet wurde. Das war ja die Ausnahmeregel. Sprich, der übrigens auch zum Verkauf widersteht. Da der soll direkt wieder verscherbelt
Glückwunsch.
Werden. Glückwunsch, ja. Dementsprechend, ja, da sind sie natürlich dünn nochmal. Ne? Griezmann ist zwar jetzt wieder im Training, aber man weiß auch nicht, wie matchfit der ist. Von daher, ja, können sie da sowieso jeden gebrauchen. Auch wichtig, weil du Arthur angesprochen hast, der hat keinen Bock, der ist in Brasilien, hat angerufen, ich will nicht zurückkommen, ist seitdem nicht aufgetaucht. Sprich,
nicht nur eine WhatsApp geschickt.
Ja, angeblich angerufen, immerhin. Immerhin. Dementsprechend, ja, hat der keine Lust mehr, will nicht mehr für Barca spielen oder überhaupt trainieren oder überhaupt zum Verein reisen. Dementsprechend, ja, fehlt ihm da ein Mittelfeldspieler. Gegen Napoli fehlen zum Beispiel Busquets und Vidal gesperrt. Vidal sah gelb-rot, Busquets die dritte gelbe im Turnier. Dementsprechend, ja, auch das Mittelfeld da dünner. Von daher, ja, wir haben den dünnen Kader oft angesprochen. Der ist halt jetzt nochmal dünner, als er eh schon ist. Ne?
Ja, was die Chancen für Napoli ein bisschen erhöht. Die kommen ja auch mit ein bisschen mehr oder weniger Schwung, weil Pokalsieg, aber eben in der Serie A nicht gut abgeschlossen als Tabellensiebter, richtig?
Siebter wurden sie, genau. Aber wie gesagt, durch einen Pokalsieg mussten sie quasi gar nicht Fünfter oder Sechster werden, sind sicher in der Euroleague dabei nächstes Jahr. Es sei denn natürlich, sie gewinnen die Champions League. Dann geht's in die Champions League, aber ja.
Ich werfe schon mal eine Frage ein, da hat nämlich Thorsten Ratzenböck auf Twitter dich gefragt, warum ist Barca in der Champions League zu Hause unschlagbar? Letzte Heimniederlage war 2013 gegen Bayern, wohingegen die Auswärtsbilanz, da gab es nur einen Sieg aus den letzten 9 K.O.-Auswärtsspielen, das war gegen United 2019, glaube ich, aber wir erinnern uns ja auch an die Schlappen in Paris, in Liverpool, in Rom und so weiter. Warum ist es da so, ja, Barca daheim so ein Gesicht und auswärts so ein Gesicht.
Wie erklärst du dir das? Das müsste man tatsächlich die Spieler selbst fragen, sowohl die von Barca als auch natürlich die gegnerischen. Warum ist das Camp Nou so furchteinflößend? Warum spielt man da mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Lockerheit, mit mehr Selbstbewusstsein? Ja, ist halt so im Sport, ne? Dass du daheim dich eben wohler fühlst. Dass du, dass Top-Mannschaften natürlich erst recht zu Hause sehr stark sind, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ja, also das Camp Nou ist schon traditionell schon immer eine Festung. Dementsprechend auch dahingehend nochmal wichtig, dass sie einfach dieses Spiel gegen Napoli immerhin zu Hause, wenn auch im leeren Stadion, aber immerhin zu Hause spielen dürfen. Ich glaube, das wird der Mannschaft gut tun, denn ja, warum sie so auswärtsschwach sind, das wissen sie, glaube ich, auch selber nicht. Denn auch Setien betont immer wieder, sie versuchen auswärts ganz genauso aufzutreten. Gleiches System, gleiche Taktik, Ballbesitz, Dominanz etc. etc. Aber irgendwie, ja, sind da die Gegner einfach ein bisschen störrischer.
Störrischer.
Warum auch immer, ja. Gute Frage, ne?
Ja. Glaubst du, Barca wird da schon ein bisschen spielen? Erstmal Spiel verwalten, 0-0, minimalistischer Ansatz, weil eben Neapel vielleicht auch früh noch nicht so viel riskieren wird? Oder werden sie schon ihr übliches Spiel mit viel Ballbesitz und versuchen? Was meinst du?
Ja, die Frage ist halt, welches Gesicht zeigt Barca? Zeigen sie dieses Alaves-Villarreal-Gesicht oder zeigen sie das Espanyol-Leganés-Gesicht? Also sprich, bei den letzteren beiden, das waren ganz, ganz müde 1-0-Nummern, wo halt wirklich der Ball im Schneckentempo rumgeschoben wurde, ganz wenig Bewegung abseits des Balles. Ballzirkulation war langsam, Freilaufverhalten war fast nicht vorhanden. Also da haben sie wirklich so einen Schlafwagenfußball gespielt, wohingegen sie gegen Villarreal ja wirklich super kombiniert haben, schnell nach vorne gespielt haben, da hat alles gestimmt. Mhm. Letzteres, wie gesagt, also der Auftritt gegen Villarreal ist natürlich das Ziel. Also das, so will Barca spielen, so will Setién seine Mannen sehen. Aber sie bringen es halt, warum auch immer, nicht immer auf den Platz. Hängt natürlich auch vom Gegner ab, ne? Wie gut verteidigt er, wie stark laufen die Räume zu. Ja. Dementsprechend, ja, wie immer bist du da abhängig von der Stärke des Gegners. Ja. Dementsprechend, ja, abwarten. Ne? Okay.
Druck bei Barca, die müssen eben noch einen Pokal gewinnen in dieser Saison. Vor allem auch Setién, ein Aus gegen Neapel würde für ihn garantiert, ja, das ausbedeuten. Aber eben auch Neapel hat da noch ein bisschen Druck, denn sie sind nur in der Champions League dabei nächste Saison, wenn sie das Ding auch gewinnen, was natürlich eher unrealistisch ist. Aber wenn sie es ins Finale schaffen am 23. August, dann wäre nächste Saison Champions statt Europa League angesagt. Also beide Teams dürften da super motiviert sein. Können wir uns auf einen spannenden Kick freuen, im Gegensatz zu dem anderen, dem Parallelspiel, wo ja die Bayern Chelsea empfangen nach dem 3-0-Hinspielsieg, dürfte da nicht mehr viel anbrennen.
Das stimmt. Also ich denke auch, dass Barca-Napoli richtig, richtig spannend ist, vor allem, weil natürlich jedes Tor die Ausgangslage ändert. Also lass mal Napoli in Führung gehen, dann sind die weiter mit 0-0, ist Barca weiter, logischerweise. Ne? Führt Barca 2-1, muss Napoli ein Tor schießen, dann zählt die Auswärtstorregel. Also es ist super, super spannend. Dementsprechend, ja, können wir uns da auf ein cooles Spiel freuen.
Gucken wir noch kurz Transfers. Ich habe was gelesen, dass vielleicht Rakitic zurück in seine Lieblingsstadt gehen könnte, dass da auch Barca preismäßig dem FC Sevilla entgegenkommen könnte. Was hast du da erfahren so?
Genau. 10 Millionen schreibt die Mundo Deportivo. Immer vorsichtig sein, was Mundo Deportivo und Sport schreiben, vor allem wenn die da irgendwelche Zahlen immer rausschmeißen. Also angeblich würde Barca einen, ja, wie nennt man es, einen Freundschaftspreis machen, weil ja, Rakitic zur alten Liebe Sevilla zurück kann in seine Lieblingsstadt, wo er seine Frau kennengelernt hat, etc. etc. Ob das jetzt natürlich diese Summe so stimmt, sei mal dahingestellt, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie nicht mehr unbedingt allzu viel für ihn verlangen, sprich 20 aufwärts, also lass es 15 sein, dann wenn sie oder 18, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn dann ja, gerne abgeben würden, denn das ist ja kein Geheimnis, dass er auf der Verkaufsliste steht. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag, sie wollen natürlich unbedingt noch etwas einnehmen für ihn. Der Vertrag wird nicht verlängert, das steht definitiv schon fest. Auch Rakitic hat gesagt, er will auf jeden Fall wieder zu Sevilla irgendwann zurückkehren, also in die Stadt. Und er hat mehrmals angedeutet, dass es gerne nach seinem Vertragsende 2021 passiert, sprich, der möchte natürlich am liebsten ablösefrei wechseln, weil der fühlt sich bei Barca wohl, er spielt ja eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, Barca will ihn zu Geld machen und dementsprechend ja, müssen sie da die Ablöseansprüche ein bisschen senken.
Ja, Barca muss ja auch noch ein bisschen was an Kohle einnehmen, da könnte vielleicht auch ein Vidal, der hat auch nur Vertrag, noch ein Jahr Vertrag, auch noch verkauft werden.
Er kann sich einiges tun, ja.
Was hat der Bartomeu letztens so gesagt bezüglich Kader und Transfers?
Der hat hauptsächlich die Youngster gelobt, die sie jetzt geholt haben. Er wollte im Endeffekt, was du nicht machen darfst, ist natürlich öffentlich darüber, über deine Spieler sprechen, dass du sie verkaufen willst, denn das drückt natürlich den Marktwert. Ne? Im Optimalfall approachen dich natürlich Vereine, fragen dich nach einem Spieler und du sagst, nee, der ist nicht verkäuflich. Und dann natürlich steigt der Preis. Wohingegen, wenn du sagst, ja, hier, nimmt ihn bitte, nimmt ihn uns händeringend ab, er soll weg. Das senkt natürlich den Preis. Dementsprechend kannst du das natürlich nicht offen zugeben, dass er auf der Abschlussliste steht. Aber de facto ist ja so ziemlich jeder auf der Verkaufsliste, der nicht Messi, De Jong, Ter Stegen heißt, sage ich jetzt mal.
Okay. Und Fati.
Ja, okay, der jetzt auch nicht. Aber, ja, egal. Aber halt, ne? Tatsächlich die Rakitics und Vidals und Rafinhas dieser Welt können, glaube ich, alle für den richtigen Preis ja, gekauft werden und dementsprechend ja, wartet man da auf Angebote, glaube ich.
Okay. Na gut, gucken wir noch ein bisschen auf das Parallelspiel eben Bayern gegen Chelsea, bevor wir wieder ausführlicher bei Real Madrid werden. Außer du hast noch was zu Barca?
Nee, ich habe an dich eine Frage. Deinen Tipp darfst du mir gerne verraten. oder? Oder willst du die am Schluss
machen? Ja, doch. Machen wir jetzt, ne? Hatte ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich glaube schon, dass Barca das macht und dass es auch nur einen dünnen 1-0-Sieg gibt.
Nicht schon wieder einen dünnen 1-0-Sieg. Oh Mann. Ja. Naja gut, ich nehme ihn natürlich an, also so ist nicht, aber ja, könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Ich bin gespannt, wie Napoli spielt, ob die wirklich sehr defensiv auftreten, wofür Gattuso ja leider ein bisschen bekannt ist, oder ob die wirklich pressen, was, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob das die bessere Wahl wäre, aber man weiß ja, dass Barca sich nicht immer so wohl fühlt, wenn da der Gegner anläuft, ne? Die alten
Recken. Vor allem ohne Busquets.
Genau, vor allem ohne Busquets, der da ja wirklich super wichtig ist für die Stabilität, könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn machen würde. Also ganz, ganz spannend, wie Napoli das angeht. Und dann ist natürlich die Frage, wer schießt das erste Tor, ne? Also wenn es lange 0-0 steht, muss Napoli öffnen, dann könnte Messi das ein oder andere Mal Messi-Dinge machen und dann kann es schnell vorbei sein. Tja. Also spannend, ne? Also ich glaube, wirklich taktisch gesehen richtig interessant.
Und dein Tipp?
Und ich spekuliere mal auf ein 2-1.
2-1,
okay. Ja, die 0 steht ja nicht so ganz so oft bei Barca, ja? Dementsprechend. Also gut, jetzt zuletzt schon, aber ja, gegen Levante, Espanyol und Leganés hältst du ja eher die 0 als gegen Mertens und Co. bei Napoli, ne? Klar. Dementsprechend tippe ich mal auf ein 2-1.
Klar, okay. Die Bayern können wir eigentlich schnell abhaken. Die haben das Double sicher, wohingegen Chelsea das FA Cup-Finale gerade verloren hat. 3-0 im Hinspiel, da die große Gnabry-Gala, wir erinnern uns. Das dürfte auch jetzt am Samstag eigentlich sicher über die Bühne gehen in München, dass da Chelsea nicht wie, wann war es, 2012 im Finale daheim, da irgendwie nochmal spät für eine Überraschung sorgt.
Ja, das Hinspielergebnis war ein bisschen ja, schade aus der Sicht eines neutralen Fußballfans, ne? Wenn man hätte sich schon erhofft, dass es zumindest ein spannendes Spiel wird, aber du kannst dann einfach nicht 0-3 daheim verlieren.
Ja, Caballero hat ja noch einiges gehalten von Lewandowski, Müller und Co.
Also ja, ja, das hätte
auch noch höher ausfallen
können. Das stimmt. Aber ja, im Endeffekt ist jetzt die Frage, wer hat einen Vorteil? Chelsea hat jetzt durchgespielt, die könnten natürlich richtig platt sein, oder eben Bayern hat jetzt eben diese Pause, tut das denen gut, konnten die den Akku aufladen oder haben die ihren Rhythmus verloren? Also die Ausgangslage wäre schon spannend, wenn eben dieses Ergebnis nicht so deutlich wäre aus dem Hinspiel. Dementsprechend, ja, ist das ein bisschen schade, aber wer weiß, lass mal Chelsea nach, keine Ahnung, 8 Minuten irgendwie eine Ecke einköpfen und dann vielleicht wird es doch noch ein bisschen
kitzelig. Ist aber auch ein gutes Thema, das Thema, ja, was jetzt gewesen ist schon, nämlich da hat auch der Isitro auf Twitter gefragt bezüglich, wer unser Favorit ist jetzt bezogen auf eben die Vorbereitungszeit. Bundesliga ist ja seit Ende Juni fertig. Ja. Da hatten die Teams eben jetzt 6 Wochen lang Pause, noch ein paar Testspiele. La Liga ist Mitte Juli vorbei, da gab es 3 Wochen Pause. Premier League seit Ende Juli vorbei, 2 Wochen Pause. Und Serie A jetzt noch Anfang August, also zuletzt noch gespielt. Da gibt es nur 1 Woche Pause jetzt zwischen der Champions League.
Genau.
Welche Mannschaft da einen Vorteil draus ziehen kann oder kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich finde, werde das nur sehr spannend finden, da zu gucken, welche Mannschaft da in Form eingespielt ist. Vielleicht übermüdet die Italiener, Engländer, aber vielleicht auch eben noch voll im Modus drin und Barca und Real da schon wieder ein bisschen raus nach Kurzurlaub und keinen Test spielen. Also,
Ja, tatsächlich auch da viel Kaffeesatzleserei. Wissen können wir es nicht, wir müssen es abwarten. Ich glaube, für die Bundesliga-Vereine ist die lange Pause schon ein Nachteil. Denn die Bayern waren in unfassbar guter Form und man darf auch nicht vergessen, anders als Serie A, England und Spanien, haben die Bundesligisten eben nicht im 2-3-Tages-Rhythmus gespielt, sondern nur wochenweise. Also die waren im normalen Rhythmus, einfach einmal die Woche, was ja, der beste Rhythmus ist, denke ich mal. Ne? Weniger Verletzungen etc., weniger Übermüdung. Und da war Bayern unfassbar stark. Aber jetzt eben diese ewig lange Pause, dadurch ist der Rhythmus völlig flöten und auch die Anspannung etc. Dementsprechend glaube ich, ist das schon ein kleiner Nachteil für die deutschen Vereine. Messi und Co. haben zum Beispiel selbst gesagt, denen tut das richtig gut, dass sie mal abschalten können. Also die waren wie du es schon selbst gesagt hast, alle auf Ibiza, auch die Barca-Spieler, alle in Ibiza. Da weiß gar nicht, was da für Rabattaktionen gab, der Urlaubsressort, unglaublich. Und dementsprechend glaube ich, tat das den Spaniern schon gut, da wirklich einfach mal eine Woche zu entspannen, aber eben auch nur eine Woche und nicht allzu lange, sodass du sofort wieder das Training aufnehmen kannst, aber eben eine Woche entspannen kannst. Ich glaube, das könnte schon für die Spanier gut sein, muss ich ehrlich sagen. Aber nochmal, wissen können wir es natürlich nicht. Ne?
Ist aber durchaus sinnig beschrieben, wie du schon gesagt hast. Also das war eben auch ein Hammerprogramm mit 11 Spieltagen in 5 Wochen, wo die Spieler dann auch zwischendurch, während man in den Spielen schon gemerkt hat, wenn die Gänge rausgenommen werden bei einer Führung, jetzt locker das runterspielen und uns nicht noch weiter verausgaben. Und ja, die Engländer und die Italiener sind jetzt eigentlich noch fast voll im Saft, kommen da ohne Unterbrechung hin. Mal sehen, aber eben vielleicht auch mit Übermüdung, vielleicht auch mit ein paar Problemen. Bei Real sind so gut wie alle fit, nur Mariano ist außen vor und Ramos eben gesperrt. Von dem her gibt es da auch keine Verletzung aktuell zu beklagen. Und ich glaube, bei Barca sieht es jetzt langsam auch besser aus. Da ist Umtiti, glaube ich, auch noch außen vor, aber es wird wieder.
Wäre ja eh nur dritter Innenverteidiger gewesen. Ja. Dementsprechend Lenglet ist da eh gesetzt, von daher auch da nicht ganz so tragisch. Und wie gesagt, bei Griezmann kam die Pause auch gerade recht, konnte sich erholen von seiner Verletzung. Longley war angeschlagen, konnte sich jetzt erholen. Also man sieht schon, bei den Spaniern war die Pause nicht ganz so schlecht. Ne?
Ja, und wie die anderen Spanier eben, die von Real Madrid die Pause genutzt haben und wie da die Vorzeichen vor dem Gastspiel bei Man City stehen, das schauen wir uns gleich an nach nochmal einer Werbepause.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Wir haben über Druck geredet und da ist wohl ganz klar in dieser Begegnung der Druck auf Seiten von Man City, denn Real Madrid, ich habe es schon erwähnt, hat das Saisonziel erreicht, den Ligatitel, alles andere ist jetzt on top. Natürlich geht es für die Königlichen immer darum, alle Titel zu gewinnen, bla bla, aber City natürlich da viel mehr Druck, weil die sind in der Premier League ohne Titel ausgegangen, mit wie viel, 18 Punkten Rückstand auf Liverpool und auch ansonsten schicker Fußball, aber eben nicht erfolgreich.
Im FA Cup gescheitert, im Halbfinale an Arsenal. Das war auch eine ziemlich krasse Enttäuschung. Vor allem, weil sie da ja gegen Arsenal großer Favorit waren. Dementsprechend werden die ein bisschen Wut im Bauch haben und ein bisschen was beweisen müssen, jetzt durch ihr Champions-League-Urteil. Vielleicht ein bisschen doppelt motiviert sind, ne? Die Champions League in dem Jahr zu gewinnen, wo sie eigentlich dann 2 Jahre gesperrt gewesen wären. Ja. Also so ein bisschen den doppelten Mittelfinger, ne? Erst so, wir sind wieder freigesprochen oder halt, wir dürfen wieder teilnehmen und dann auch noch das Ding gewinnen. Das wäre, glaube ich, schon so ein bisschen der Mittelfinger der Citizens. Also die werden, glaube ich, schon ziemlich motiviert sein.
Garantiert. Da sehe ich dann wiederum auch ein bisschen Real Madrid in der Rolle, dass die auch vielleicht Europa einen Gefallen tun können, weil eben jetzt fast jeder City Hass dafür, dass der KSC ist, dass da auch 2 von den 3 relevanten Richtern dann irgendwie von City berufen wurden, was auch immer. Da hat der Spiegel, glaube ich, was berichtet. Also schon viel Kurioses und auch generell Guardiola ist der Trainer, der in den letzten 5 Jahren am meisten ausgegeben hat, über 800 Millionen für 37 Spieler bei eben 2 Clubs. Also da ist schon gar nicht so viel natürlich zusammengewachsen wie jetzt auch bei Real Madrid, wo der Kader der Mannschaft einfach schon extrem lange zusammenhält und das ist ja nicht nur ein Ramos, auch ein Varane, Modric, Kroos sind schon alle sehr lange dabei und teilweise für wenig Geld gekommen und haben schon viele Erfolge gefeiert. Also da steckt vielleicht mehr Mannschaft, mehr Liebe, Romantik auch dahinter als bei City, was ja eher was ein künstliches Konstrukt ist. Also da eben mein Punkt, Europa will, dass Real Madrid City rauswirft, aber
die Schadenfreude wäre groß.
Aber ich sehe das schon sehr kritisch, weil ich habe mir vorhin nochmal die Highlights aus dem Hinspiel angesehen und da war City so abgezockt, was ich eigentlich von der anderen Seite erwartet hätte, dass Real so in jeder kleinen Szene irgendwie ein bisschen mehr rausholt, schneller fällt. Wir erinnern uns an den Elfmeter, von den Sterling gegen Carvajal rausgeholt hat. Da ist Sterling ein bisschen früh gefallen, gegen Ordnung der Elfmeter. Auch da bei der roten Karte von Ramos gegen Gabriel Jesus, auch Jesus leicht gefallen. Jesus vorher schon bei seinem Tor, Ramos so ein bisschen weggestoßen. Was alles völlig im Bereich von in Ordnung ist, aber einfach, was man wenn das bei Real Madrid passiert wäre, würde man sagen, ja, die sind einfach erfahren und wissen, wie es geht. Aber da auf einmal diese junge Mannschaft City viel abgezockter und deswegen glaube ich auch, dass sie sich das nicht mehr wirklich nehmen lassen. Oder wie siehst du das Rückspiel?
Auch da wieder schwierig, denn nochmal, Real hatte jetzt ein bisschen eine Pause, das kann denen wirklich gut tun, weil man hat es ganz klar gesehen in den Spielen, sie haben natürlich den Stiefel runtergespielt und die Liga dann hinten raus verdient gewonnen, aber eben auch auf Sparflamme. Also da waren in vielen Spielen, keine Ahnung, haben sie wirklich ja, 60% gegeben, weil es halt einfach gereicht hat. Und ich glaube, auch da wird Real das einfach gut tun, dass sie jetzt ihre Pause hatten und ja, diese Pause ändert halt auch ein bisschen die Ausgangslage. Also wenn das jetzt Corona nie passiert wäre, hätte ich gesagt, Real kaum eine Chance aufs Weiterkommen, weil Hinspiel 1-2 verloren, that's it. Aber jetzt eben ist das für mich eine ganz andere Ausgangslage, dadurch keine Fans im Stadion. Das Hinspiel ist monatelang her. Ja, du bist in einer ganz anderen Form etc. etc. Hast die Liga gewonnen, bist dann nochmal motiviert. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn der Real wirklich ja, die kleine Überraschung schafft, eben nochmal in einem leeren Stadion. Denn wir wissen ja, es gibt mehr Auswärtssiege, seitdem keine Zuschauer im Stadion sind. Von daher ja, ist das für mich nicht ganz so klar, wie es auf dem Papier eigentlich wäre mit Hin- und Rückspiel.
Aber es darf ja auch nicht nur irgendein Auswärtssieg sein. Ein 1-0 würde natürlich nicht reichen aufgrund der Auswärtstorregel. Bei einem 2-1 geht es in die Verlängerung. Aber ja, so ein 2-0, ein 3-1, das traue ich den Königlichen irgendwie
3-2, nicht zu. Ja, einfach 3-2. City wackelt hinten gerne mal. Ja.
Aber so viele Tore schießen sie einfach nicht mehr. Und klar, jetzt ist es einfach ein bisschen mehr Vollgas. Jetzt müssen sie sich nicht schonen, weil sie wissen, in 3 Tagen ist nicht schon wieder ein Spiel. Aber da hat auch der Jonas Stiegelbauer auf Twitter gefragt, wie wird es Real gegen City angehen? Sturmlauf von der ersten Minute an. Und genau das kann ich mir irgendwie unter Zidane nicht so recht vorstellen. Also wo er jetzt doch ein bisschen mehr minimalistischer, kontrollierender Ansatz besteht, auch lauern auf Fehler des Gegners und irgendwie, ich sehe auch, dadurch, dass auch Ramos gesperrt ist, fehlt ja auch nochmal so gesehen eine offensive Komponente, egal ob das ein Freistoß ist
oder beste bei einem Stürmer. Konter.
Ja, ist ja irgendwie so. Egal, ob er einen Ball erobert und den Konter mit einleitet oder dann vorne bei einem Kopfball zur Stelle ist nach einem Standard. Da fehlt schon mal auch was und Asensio hat eine gute Quote. Ich glaube, 6 Schüsse nach Restart in La Liga und 3 gegen Rhein gefühlt. Aber ja, Hazard einfach nicht in Form. Vinicius vergibt zu viele Dinge. Wer von den beiden spielt, das ist eh noch so wahrscheinlich das größte Fragezeichen in der Startelf. Hazard oder Vinicius.
Da fehlt ein bisschen die Firepower.
Ne? Real Madrid, ja, ich sehe einfach nur nicht, dass Real Madrid 3 Tore in Manchester erzielt. Auch wenn natürlich City anfällig hinten ist. Die haben natürlich auch viele Gegner jetzt nach dem Restart 5-0, 4-0 in die Knie gezwungen. Aber eben, ja, Arsenal hat gezeigt, wie man sie in die Knie zwicken kann. Trotzdem, ich bin da sehr skeptisch und glaube, das könnte City doch irgendwie ja, über die Zeit bringen, weil sie eben doch dann so abgezockt, so cool sind. Ja. Da hat mich das Hinspiel einfach zu sehr beeindruckt. Ich war ja im Bernabeu dabei.
Ja, ja klar, auf dem Papier sind, also es wäre natürlich eine große Überraschung, wenn Real das noch dreht, aber mein Gott, ne? Dafür ist auch Real bekannt, da mal ein Ausrufezeichen in Europa zu setzen.
Ja. Also. Hier hatte auch nochmal der Thorsten Ratzenböck auf Twitter gefragt, auf der einen Seite, Barca ist sehr heimstark, dafür auswärts stark und bei Real ist es in der Champions League eher ein bisschen umgedreht. So inklusive dieser Saison, die letzten 3 Spielzeiten, hat Real daheim 6-mal gewonnen, 4-mal unentschieden, 4-mal verloren. Im Bernabeu natürlich. Aber auswärts sieht das ein bisschen anders aus. Da gab es in 13 Partien 10 Siege und 3 Niederlagen. Also da sind die königlichen Auswärts dann doch ein bisschen souveräner, was wiederum jetzt für das Gastspiel bei Manchester City spielen kann. Aber ich kann mir das auch nicht so recht erklären. Champions League hat ja immer noch mal seine eigenen Gesetze. Wenn man da das Hinspiel gewonnen hat, dann kann man im Rückspiel den Gegner auch mal auf die leichte Schulter nehmen und kommt trotzdem durch ein 1-3 gegen Juventus noch, zieht man in die nächste Runde ein, wenn ihr euch erinnert. Aber es kann auch mal in die Hose gehen. Wir erinnern uns auch an vor einem Jahr in Amsterdam gewonnen, dann das Rückspiel aber daheim gegen Ajax verloren mit 4-1. Also da hat dieser Wettbewerb irgendwo seine eigenen Gesetze. Oh, das ist jetzt was fürs Phrasenschwein, das könnte man hier gebrauchen. Aber so eine wirkliche Erklärung, wie du ja auch schon gesagt hast, das kommt da auf viele Faktoren an, habe ich dann auch nicht.
Ja, ich glaube, Real fühlt sich im Auswärts ein bisschen wohler, weil sie ein bisschen defensiv kompakter stehen können und eher ich will jetzt nicht sagen auf Konter spielen, denn das klingt wie so ein Abstiegskandidat, ne? Das meine ich gar nicht, aber wirklich einfach ein bisschen kompakter, aus einer kompakteren Defensive, ja, ab und zu umschalten können, etc. Ich glaube, das liegt ihnen schon besser, weil sie wurden ja auch, warum Meister, weil eben die Abwehr so stark war, weil sie eben hinten nichts zugelassen haben. Sprich, wenn sie einfach ein bisschen kontrollierter, defensiver spielen können, spielt ihnen das, glaube ich, in die Karten. Und deswegen glaube ich, dass sie auswärts diese erstaunlich gute Bilanz haben, die ich übrigens auch gar nicht auf dem Zettel hatte. Also ich wusste das gar nicht. Grüße an den Kollegen, der uns das geschickt hat. Finde ich erstaunlich. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es darauf zurückzuführen, dass sie sich auswärts schon wohlfühlen, wenn sie ein bisschen auch mal weniger den Ball haben können. Jetzt nicht Atletico-mäßig, ne, um Gottes Willen, aber halt einfach ja bisschen umschalten können, ein bisschen kompakter die Bälle erobern können. Und ja, auch dem Gegner da mal ab und zu das Zepter überlassen und den dann überrumpeln und die Fehler und Lücken in der Defensive ausnutzen können. Und nochmal, Man City ist bekannt dafür, den Ball die ganze Zeit zu wollen, ohne unfassbar hohe Backline zu spielen, da schön an der Mittellinie der letzte Verteidiger. Und das kann Real schon in die Karten spielen. Also so hat übrigens auch Arsenal das Spiel gewonnen. Die haben auch den Ball im FA Cup Halbfinale, die haben den Ball City überlassen. City ist nichts eingefallen, so ein bisschen Barca-mäßig, ne? Zu langsam gespielt etc., wenig Ideen mit Ball. Und Arsenal hat die Fehler eiskalt ausgenutzt und haben sich ansonsten zurückgezogen und haben ja City sich die Zähne ausbeißen lassen. Also das kann schon auch klappen so mit der Taktik.
Arsenal aus wenig viel gemacht. Ja. Für Zidane wird es jetzt erst das zweite Aufeinandertreffen mit Pep Guardiola. Der Zidane ist ja selbst noch nie aus der Champions League ausgeschieden, hat ja alle seine drei Anläufe in der Champions League im Endeffekt gewonnen mit dem Pokal. Dieses Mal, ja, die Zidane-Statistik spricht wiederum für Real, aber ich bleibe einfach skeptisch, weil mich City so ja, durch diesen abgezockten Charakterauftritt im Bernabeu ziemlich überrascht hat.
Also
und ich glaube, das kann City. Mein Tipp wird ein 1-1.
1-1, okay. Ja, ich tippe auch weiterkommen City tatsächlich, weil nochmal das Hinspielergebnis ist einfach zu schlecht. Wenn sie nur, ne, wenn ihnen 1-0 reichen würde, okay, so wie Napoli beispielsweise oder ein Unentschieden mit Toren, aber wie du schon sagst, sie müssen ja mindestens 2 schießen. Das ist dann schon schwierig. Dass Ramos fehlt, ist auch ein krasser Nachteil, denn er ist eine unfassbare Waffe bei Standards. Und wenn du da einfach, keine Ahnung, wenn es dann 1-1 in der 90. steht, weißt du halt, wenn der mit vorgeht, dann zittern die Knie bei City und Real glaubt an sich, weil das halt einfach sein Ding ist und dementsprechend allein, dass da der Leader, der Kapitän fehlt, der ja in super, super Form war in der Rückrunde oder seit dem Restart, also mit Benzema und Courtois, der vielleicht formstärkste Spieler bei Real, also dass der absolut gesperrt fehlt, ist auch nochmal eine richtig bittere Nachricht. Hazard in schlechter Form, das ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, ist er immerhin fit oder ist er angeschlagen?
Ja, ja, ja. Doch, sind eigentlich alle fit, nur Mariano fehlt aktuell, weil der positiv Corona. Auf Corona getestet wurde. Ansonsten wirklich alle einsatzbereit, theoretisch auch Ramos und Bale, aber
normalerweise wäre das ein Spiel, wo du sagst, hier muss Hazard jetzt mal was zeigen, aber der war ja dermaßen schwach in der ganzen Saison. Das ergibt ja auch wenig Anlass zur Hoffnung, seine Leistung bisher. Deswegen
auch wenn er die Erfahrung gegen City mitbringt.
Das stimmt. Aber, nee. Aber wie gesagt, ja,
ich hoffe da eher auf
ihn. Kann ja sein, dass er just in dem Spiel jetzt, dass er sich vielleicht in England jetzt wieder wohlfühlt, ne? Endlich wieder in den gewohnten Gefilden.
Im Regen.
Kann natürlich sein, aber ja, ist schwer vorstellbar. Ne? Und dementsprechend
tippe
ich ausscheiden Real. Ich glaube, ich tippe auch da 2-1 City.
Ui. Ja, nochmal ein City-Sieger. Du hattest auch Ramos angesprochen, da habe ich noch eine spannende Statistik. Von den letzten 7 K.O.-Spielen ohne Ramos, also als Ramos gefehlt hat in den letzten 7 K.O.-Spielen in der Champions League, hat Real nur eines gewonnen. Das war 2015 2-0 auf Schalke, wohingegen 5 dieser 7 Partien sogar verloren ging. Da war eben auch unter anderem vor anderthalb Jahren dieses 1-4 gegen Ajax dabei, wo er sich diese blöde Gelbsperre im Hinspiel geholt hat. Da war auch diese 1-3 Niederlage gegen Juventus dabei, wo er, ich glaube, im Hinspiel absichtlich sich das Rückspiel dann hat sperren lassen. Da immerhin ist Real Madrid noch mit einem blauen Auge davongekommen, hat das 1-3 gereicht für den Einzug in die nächste Runde, aber gegen Ajax gab es eben das aus. Und jetzt, ja, spricht für mich einfach zu viel, auch ohne Ramos, dass die Königlichen weiterkommen. Aber mal schauen, ich lasse mich gerne überraschen. Dann bleibt noch eine Partie bei diesen Achtelfinal-Rückspielen. Juventus empfängt Lyon. Da gab es im Hinspiel ja mehr oder weniger einen überraschenden 1-0-Sieg für die Franzosen. Wir erinnern uns da an das Tor von Lucas Toussaint. Lyon hatte, glaube ich, davor noch die Latte getroffen mit einem Kopfball. Dybala noch aus dem Abseits getroffen, aber das Tor zählte nicht. Ja, jetzt mal gucken, wie die Lage da ist. Ist Juventus natürlich mit Selbstvertrauen, sind Meister. Und Lyon ja, dagegen, das...
Darf ich ein bisschen dazwischengrätschen? Selbstvertrauen sei so dahingestellt, schau mal die letzten Ergebnisse von Juve an. Die sind alles andere als gut. Dementsprechend, ja, die haben jetzt, seitdem sie Meister sind, glaube ich, alles verloren. Also überhaupt kein Interesse mehr an ihrer Liga gehabt, an ihren Spielen. Cristiano wurde geschont im letzten Ligaspiel sogar, dass sie auch wieder verloren haben. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob da das Selbstvertrauen so groß ist. Also hier, 3 der letzten 4 Spiele haben sie verloren. Daheim gegen die Roma, in Cagliari und bei Udinese, also bei 2 Mannschaften, die nicht so prickelnd sind, gut gegen Roma, okay, aber dementsprechend weiß ich nicht, die sind nicht so sattelfest, Juve. Also, ich glaube, das kann richtig, richtig eng und spannend werden.
Okay, Lyon ja auch noch das Finale in der Coupe de la Ligue verloren gegen Paris.
Im Elfmeterschießen, aber, ja.
Ja, und Lyon, ähnliche Ausgangslage eigentlich wie Neapel, sprich, die müssen das Turnier gewinnen, wenn sie nächstes Jahr auch Königsklasse spielen wollen,
genau.
Sind ja in der Liga auch 7.
Genau, haben sogar Europa aktuell komplett verpasst, also nicht mal Euroleague, weil sie eben das Finale verloren haben. Ich habe das übrigens sogar geschaut gegen PSG, da war Lyon so schlecht nicht dafür, dass die, was waren es, 4-5 Monate keine Liga spielen hat, weil Frankreich die Liga abgesagt hat. Also die waren so schlecht gegen PSG nicht, muss man echt sagen. Klar, ein bisschen rostig und so, hast du schon angemerkt, aber haben ja mit dem Superteam PSG wirklich 120 Minuten mitgehalten. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie da Juve richtig, richtig ärgern.
Okay. Ja. Dann wird das spannend. Jetzt gucke ich kurz, wer was überträgt. Juventus, Lyon läuft bei DAZN, genauso wie Barca gegen Neapel bei DAZN und die anderen beiden Partien, City gegen Real und Bayern Chelsea auf Sky, falls ihr das noch nicht wusstet. Guck mal generell noch ein bisschen auf die Runde. Da hatte der User Max gefragt, glaubt ihr, dass dieses Jahr wieder ein Underdog, zum Beispiel Atalanta, ins Halbfinale einzieht, wie die letzten Jahre Ajax und Monaco? Das ist ja eigentlich super realistisch, weil auf dem anderen Ast der Champions League sind ja fast nur Überraschungskandidaten, in Anführungszeichen natürlich Leipzig, Atalanta. PSG ist natürlich kein Überraschungskandidat, Atletico jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist da schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Leipzig oder Bergamo ins Halbfinale
schaffen. Man könnte jetzt sagen, PSG ist doch ein Überraschungskandidat, zumindest fürs Halbfinale, denn da waren sie noch nie. Das vergisst man immer. PSG hat es noch nie ins Halbfinale der Champions League geschafft, selbst obwohl sie jetzt schon wieder, keine Ahnung, 8 Jahre lang gesponsert werden mit Geld ohne Ende, aber sie haben es noch nicht mal ins Halbfinale, von daher wäre das ja schon ein bisschen eine Überraschung in dem Sinne. Klar, rechnet man jedes Jahr damit, aber geschafft haben sie es einfach noch nicht. Von daher, bin auch gespannt auf Leipzig-Atletico, ist richtig, richtig spannend. Also ich finde beide spannend auf dem anderen Ast, der klingt natürlich nicht so toll auf dem Papier wie Barca gegen Bayern kannst du im Viertelfinale haben und Real gegen Juve zum Beispiel. Ne? Das sind ja unfassbare Traditionsduelle mit tollen Geschichten. Und auf der anderen Seite hast du halt Atlanta, Paris und Leipzig, Atletico. Klingt nicht so spannend, aber ich glaube, die Spiele an sich sind richtig, richtig interessant. Ja. Weil Atlanta und PSG beide super offensiv sind. Ich glaube, das kann das Spiel in jede Richtung 2-2, 3-3 ausgehen. Und Leipzig, Atletico wird, glaube ich, auch richtig spannend. Wobei ich da Atletico vorne sehe, weil eingespielt zuletzt in richtig guter Form. Leipzig hatte eben diese ewig lange Pause und so, so super waren sie in der Bundesliga nach dem Restart auch nicht. Dementsprechend habe ich da eher Atletico auf dem Zettel, aber nochmal ein Entscheidungsspiel, da ist halt wirklich absolut alles möglich. Das macht es ja so spannend.
Und da dann auch gleich die Frage vom Johannes, wer steht im Finale? Das hat man ja schon mal leicht geäußert. Ich weiß nicht, rückst du von deinem Tipp noch ab?
Ich nicht. Ja, also der Tipp war bei der Auslosung, glaube ich. Ne? Kurz nach der Auslosung habe ich gesagt, ich sehe am ehesten das Finale Bayern gegen, was habe ich gesagt, gegen Atletico, ne?
War das aber ich habe es gesagt. Ja. Ich nehme an,
ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich sag mal, ich habe es gesagt, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das war so mein erster Impuls. Aber nochmal, diese Spiele da auf dem linken Ast, sag ich mal, wo Bayern und Barca etc. sind, da ist halt wirklich absolut alles möglich. Also bei Barca, Bayern in einem Spiel, bei auch Real, Juve in einem Spiel, bei City, Juve in einem Spiel ist absolut, wäre absolut alles möglich, sollte es zu diesen Paarungen kommen. Also da kann Cristiano in der 90. einen Kopfball in den Elfmeter reinmachen, genauso wie dass Messi da zum Dribbling ansetzt gegen Bayern oder dass Bayern ein nicht so gutes Barca völlig auseinandernimmt. Ne? Also ich kann mir da wirklich alles vorstellen, von daher finde ich das super, super schwer zu tippen, eben deswegen, weil alles ein K.O.-Spiel ist, im WM-Modus, wenn man so möchte. Dementsprechend glaube ich, werden wir auch mindestens ein Elfmeterschießen sehen, wenn nicht sogar mehrere bei diesen Partien, also würde mich überhaupt nicht überraschen. Dementsprechend ja die reinste Lotterie dann.
Ja, ich denke schon auch, dass es Bayern und Atletico schaffen können, weil sie einfach zuletzt in so überragender Form waren, wo auch der Trainer so viel aus dem Kader rausgeholt hat. Das war teilweise spritziger, frischer Fußball, natürlich bei den Bayern ein bisschen mehr als bei Atletico, aber auch da konnte Simeone irgendwie seinem Kader doch ein bisschen so vertrauen, dass es nicht nur hieß, bei einer 1-0-Führung hinten verriegeln und nicht mehr nach vorne spielen, sondern wirklich ansehnlich auch, weil wirklich jeder mal geknipst hat, ein Vitolo hat genauso funktioniert wie ein Felix, egal ob Morata eingewechselt wurde oder Costa eingewechselt wurde. Also es hat mir schon gut gefallen, ja. Carrasco in Topform, Correa auch noch da. Das ist schon, und natürlich irgendwie der Alleskönner Marcos Llorente. Also Bayern Atletico könnte lustig werden. Schauen wir mal,
wir könnten, was so kommt. Wir könnten natürlich auch das Wüstenderby im Finale haben, ne? City gegen PSG. Hier Katar gegen Doha. Dementsprechend, ja, wäre wahrscheinlich für den neutralen Fan jetzt nicht so super sexy, könnte ich mir vorstellen. Gegen Abu Dhabi, ne? Wäre es sogar. Ja, Abu Dhabi gegen Katar. Die beiden, glaube ich, ziemlich hier verfeindeten Staaten da. Dementsprechend, ja. Weiß nicht, ob ich das so cool fände, so ein Finale. Ich glaube, der neutrale Fußballfan. Also sportlich natürlich ein tolles Duell auf dem Papier, aber ich glaube, der Fußballromantiker und Nostalgiker möchte dieses Finale eher nicht sehen, würde ich jetzt
sagen. Wenn es sich vermeiden lässt.
Genau.
Eine Frage nochmal vom Isidro oder Titan83 auf Twitter zum Modus. Wie findet ihr dieses Turnier in Lissabon? Würdet ihr das in Zukunft gerne wiedersehen, so eine Art Final Four Turnier wie im Basketball? Ich fange erstmal an, du hast es schon eben treffend gesagt, es fühlt sich ein bisschen wie eine WM an, wenn da Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel dann eben in kurzer Zeit innerhalb von 10 Tagen oder so sind. Und so ist es ja auch, 12. August bis 23. August werden da eben 7 packende Partien über die Bühne gehen. Es wird bestimmt auch ein Elfmeterschießen geben, das kann sich ja, ist ja fast kaum zu vermeiden. Und ja, für alle geht es noch um jede Menge ohne Rückspiele. Also ich finde das super attraktiv. Ich finde, das ist eine gute Lösung, die UEFA jetzt gefunden hat. Für die Zukunft, da habe ich dann aber doch gerne den Reiz, dass auch ein bisschen der Kalender entspannt ist, dass man sich viel länger vorbereiten kann auf ein Spiel, dass man auch da viel mehr Vorfreude entsteht, wenn ich weiß, in 3 Wochen spiele ich gegen PSG und dann danach in 2 Wochen kommt vielleicht die Bayern ins Bernabéu. Das habe ich schon lieber auch eben mit Rückspielen dann, dass man da einfach viel mehr auch zu berichten hat und einfach auch doppelt so viel Fußball sieht, weil jetzt gibt es eben keine Rückspiele. Das ist cool, der Modus so, jetzt für dieses Jahr, für diese Corona-Zeiten, auch weil ja dann im September die neue Saison in La Liga beginnen soll, aber in Zukunft muss ich das nicht so haben, da reicht es mir dann auch, wenn beispielsweise die Supercopa ist ja so in dem Final Four-Modus, ich könnte mir da auch theoretisch dann die Copa del Rey in so einem Final Four vorstellen, aber Champions League lieber wieder mit Rückspielen.
Ja, schließe ich mich an. Im Endeffekt haben wir so eine kleine Sommer-WM jetzt, wenn man so möchte. Ne? Eine typische WM mit einem K.O.-Spiel. Natürlich leider ohne Fans, aber schön im hintereinander jeden Tag fast ein Spiel binnen, wie viel sind es, 10 Tagen oder so. Ne? Also da geht es richtig ab. Es kommt so ein bisschen, wie gesagt, WM-Feeling aufgrund des Modus, aber natürlich ich als großer Champions-League-Fan, also Fan des Wettbewerbs, möchte natürlich das alte System haben, denn nochmal, es gibt nichts Schöneres als schön Hin- und Rückspiel. Auch aus Barca-Sicht muss man das ja sagen, weil halt die Spiele so besonders sind, wenn du im Rückspiel da irgendwie ein 1-4 drehst oder ein 0-3. Grüße nach Liverpool, Grüße nach Paris. Dementsprechend, das ist das Besondere dieses Wettbewerbs und diese Besonderheit fällt jetzt natürlich weg. Es geht jetzt nicht anders und mein Gott, dann macht man das halt mal so in dem Jahr so, aber natürlich hofft man wieder, dass alles den gewohnten Weg geht im nächsten Jahr.
Genau. Ein Blick bleibt uns noch übrig zur Europa League. Dort sind ja auch noch zwei Spanier im Einsatz und die spielen sogar morgen und übermorgen in Deutschland.
Mhm.
Also die Hinspiele gab es ja gar nicht zwischen Inter und Getafe und Sevilla gegen Rom, weil Italien war da schon Corona-Hochburg, als die anderen Achtelfinal-Hinspiele stattfanden. Deswegen wird das nur jeweils eine Partie sein. Inter gegen Getafe eben in Gelsenkirchen am Mittwochabend, 21 Uhr. Und dann ist es Donnerstag um 18:55 Uhr. Da treffen Sevilla und Rom in Duisburg aufeinander. Auch eine, ja, lustiges Setting, dass das jetzt in Deutschland ist, aber dort findet ja dann auch danach das Blitzturnier statt, wo die anderen Viertelfinalisten dann eingreifen werden. Kann es Sevilla schon auch weiter schaffen? Dort war es Gudelj, glaube ich, der positiv auf Corona getestet wurde, aber da musste die Mannschaft nicht in Quarantäne, weil die, glaube ich, getrennt voneinander getestet wurden. Also da jetzt steht das Spiel nicht auf der Kippe oder so. Inter-Getafe, müsste eigentlich ja fast schon deutlich für Inter ausfallen, aber irgendwie gibt es ja bei Inter jetzt auch Theater aktuell, also mal schauen.
Ja, da tippe ich tatsächlich auf Inter, also Getafe war ja dermaßen schwach nach dem Restart, ein Sieg in, ich glaube, 11 Spielen haben sie nur zustande gebracht, das war erschreckend schwach, vor allem taten sie sich unfassbar schwer mit dem Tore schießen, dementsprechend, ja, habe ich da Inter auf dem Zettel, also aus spanischer Sicht jetzt mal gesprochen, ne? die spanischen Paarungen mal durchgehen. Richtig spannend ist natürlich Sevilla-Rom, also ich glaube, das ist ein Münzwurf, da kann absolut alles passieren. Richtig tolles Duell, schade eigentlich, dass es so früh ist, also das wäre fast schon ein schönes Finalspiel oder zumindest Halbfinale. Da ist, glaube ich, alles möglich, also das ist wirklich, wirklich schwer zu prognostizieren. Da gehe ich mal auf Unentschieden und vielleicht Verlängerung mit Elfmeterschießen, alles möglich. Also da traue ich mich nicht zu tippen. Ja. Hab ich in Spanien vergessen? Nee, ne? Das waren schon alle.
Das waren alle.
Ja, die Espanyol
ist ja vorher ausgeschieden.
Sind ja leider nur noch zwei. Ne?
Ja, sagen. Passt schon. Mal gucken, wie wir dann bei Tiki-Taka so weitermachen, wann da unsere nächsten Folgen reintröpfeln. Vielleicht ist ja dann auch am Montag schon die letzte, wenn Barca und Real ausscheiden. Aber wir werden uns da bestimmt noch was einfallen lassen. Also Freitag Manchester City gegen Real Madrid und dann Samstag Barcelona gegen Neapel, jeweils um 21 Uhr. Spannung total. Unsere Tipps haben wir jetzt schon abgegeben. Jetzt gucke ich nochmal meine Notizen.
Ich will vielleicht nochmal ändern. Bitte. Ja, ich ändere, glaube ich, Real auf 1-1. Ist ja das gleiche Outcome, aber ja. Zweimal verlieren, schwer vorstellbar. Also ich nehme mal ein 1-1. Ist das okay für dich? Ja? Ja, dass ich deinen Tipp quasi abkopiere.
Ja. Schon okay.
Ja. Nicht, dass es heißt hier, der Tipp nur gegen Real. Nee.
Du doch nicht.
Nie.
So. Ja. Dann können wir uns auch schon fast verabschieden. Ich fände noch spannend hinzuweisen, dass eben am 11. September soll ja schon die Premier League weitergehen, aber auch La Liga. Also da ist dann wieder Spannung angesagt. Vielleicht dann auch erstmal ohne die Europapokal-Teilnehmer, je nachdem wie weit die kommen, dass die etwas später eingreifen. Ja, danke fürs Einschalten. Das war sowas wie unsere große Champions League-Vorschau. Bisschen auch Europa League, bisschen auch La Liga-News. Da kam jetzt noch nichts Neues bezüglich Fuenlabrada, aber wahrscheinlich wird das Spiel eben wirklich auf Freitag verschoben. Ah, schöne Hymne. Freitag haben wir sie wieder. Alex, du hast nichts mehr?
Ich habe nichts mehr, nee. Ich freue mich auf die eine Runde. Hoffentlich werden es mehr. Es ist nur eine. Also hoffentlich sehen wir uns wieder zum Lissabon-Turnier. Hören wir uns wieder.
Vielleicht dann. Also, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörer, auch für eure vielen Fragen. Ihr wisst ja, Apple Podcasts, iTunes, Deezer, Google Podcasts, Audio Now und so weiter könnt ihr uns abonnieren und uns hören. Aber ihr hört uns ja schon gerade, also habt ihr schon den Weg gefunden. Das war unsere 47. Folge von Tiki Taka, eurem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bedanke mich. Hasta la próxima.
Ciao, ciao. Servus.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.